es hat nicht alles mit Erfolg zu tun. Es war etwas, was ich machen wollte, und dafür habe ich einfach einen hohen Preis gezahlt, weil egal, was du machst, es ist jetzt ein ganz schlimmer Satz, sorry dafür, sorry auch an deine Hörerinnen und Hörer, aber es gibt ein Learning, und das heißt, Dinge kommen und gehen, aber Zeit, die geht immer nur. Mhm. Und das ist der höchste Preis, wer auch immer eine Bewertung macht für Erfolg. Was ich mitnehme, ist einfach diese Selbstbestimmtheit. Mhm. Das ist so ein Grundgedanke, egal was du machst, du bist dein eigener CEO. Du musst jetzt gar kein CEO sein, auch wenn du angestellt bist im Büro oder du arbeitest im Kaufhaus, was auch immer du machst, sei dein eigener Chef. Und du entscheidest auch, wann du aufhörst und wann du was anderes machst. Das ist etwas, was erfolgreiche Menschen ausmacht.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk, wo wir uns seit vielen, vielen Folgen, über 330 Folgen schon über Arbeitskultur unterhalten. Und es gibt so etwas bei Good Work, was sich gute Prinzipien der Arbeit nennt, nämlich Good Work Prinzipien, und eines davon, und ich glaube, das wird meinen heutigen Gast sehr interessieren, lautet Denken in Möglichkeiten. Und dafür steht er. Er ist Journalist. Er ist sowas wie ein Markenhero, finde ich. Er ist ein wirklicher Selfmade-Erfolgsmensch. Und mit erfolgreichen Menschen umgibt er sich schon von Berufswegen sehr gut und gerne. Dazu hat er auch gerade ein Buch geschrieben, ist jetzt also auch Bestseller-Autor. Und ich freue mich ganz arg zu hören, ob er sowas geknackt hat wie den Erfolgscode. Zumindest schreibt er darüber. Und ich freue mich, ihn jetzt hier zu begrüßen. Lieber Tom Junkersdorf, schön, dass du da bist bei Good Work. Herzlich willkommen.
Hey Jule, vielen Dank für die Einladung. Und erstmal gleich großes Kompliment. Du sprichst das Intro wirklich live ein. Das machen ja die wenigsten Podcaster.
Das mache ich
wirklich
immer.
Mal Shoutout. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Die meisten machen das immer erst später. Und wirklich Shoutout hier an deine Community. Du machst es wirklich live.
Sensationell. So, und jetzt zeige ich dir, was ich dazu aufgeschrieben habe. Achtung. Nix.
Nichts. Ein weißes Blatt Papier. Ja. Ein weißes Blatt Papier.
Das ist sensationell. Also, wirklich, du bist der erste Mensch, Tom, der mich das fragt. Und vielleicht können wir das hier mal disclosen an der Stelle. Es gibt wirklich keine Notiz, sondern was mir gerade so in den Kopf, was mich so anspringt. Ich mache mir natürlich Gedanken vorher, aber ich würde mir niemals so ein Sätzchen zurechtlegen. Manche machen das, ist auch völlig okay. Ich komme damit nicht klar. Also ich muss da schon sehen, welches Wort springt mich in dem Moment an. Und das kommt dann raus.
Ja, ich finde das ganz toll, dass du das so machst. Ich mache ja auch einen Podcast. Ich mache es ehrlicherweise immer andersrum, weil ich mache mein Intro immer erst nach dem Podcast. Das heißt, wenn ich alles gehört habe und dann weiß, okay, was wurde besprochen, was sind vielleicht so diese besonderen Sätze, und dann versuche ich die natürlich noch in mein Intro einzubauen und zu sagen, dass ich schon den Menschen gleich sage, hey, was erwartet dich hinterher, und kann schon mal so einen Teaser geben. Aber du gehst gleich all in.
Ich gehe all in und ich diszipliniere mich und meinen Gast quasi gleich mit, so ein Stück weit, wo wir hinwollen. Und ich finde das in der Tat, wie du das machst, auch absolut berechtigt und schlau zu sagen, hörst dir doch erstmal an und dann kannst du schon mal so ein bisschen spoilern. Aber gut, hier ist es so rum. Wenn man deinen Namen gibt es Menschen, die uns heute zuhören, die dich nicht kennen? Es ist eher unwahrscheinlich. Also vielleicht rahme ich das mal ein bisschen. Ich habe so lapidar gesagt, Journalist, da würde sich gleich die nächste Frage anschließen. Führst du den Titel überhaupt noch?
Ich führe den Titel nicht mehr Journalist. Mm-mm. Ich glaube auch, dass es den Beruf des Journalisten gar nicht mehr gibt, weil alle Menschen sind heute Journalisten, die einen Social Media Account haben. Weil was machen denn Journalisten? Sie senden Nachrichten, sie bewerten News, sie bewerten die Welt. Und das kann jeder machen, der auch nur einen Social Media Account mit einem Follower hat. Es reicht ein Follower, und wenn du dem eine Nachricht schickst und der sie liest, dann bist du ein Medium. Medium, dann transportierst du und nichts anderes machen Journalisten. Ich meine, ich habe meine Karriere gestartet in einer Zeit, da waren wir als Journalisten noch die Gatekeeper. Wir konnten bestimmen, was ist die News, was geben wir den Leserinnen und Lesern. Heute gibt's nicht mal mehr ein Gate, Jule. Es braucht doch niemand mehr ein Gate. Es braucht doch niemand mehr ein Gate.
Ja, ja und nein, Tom, da kommen wir definitiv noch hin. Im Prinzip gebe ich dir total recht, haben wir kein Gate und irgendwo haben wir dann doch wieder ein Gate, weil es geht ja, und das ist vielleicht ganz passend, was ich mir mal als Überschrift über unser Gespräch so gedanklich vorgenommen habe, am Ende geht es ja irgendwo darum, unsere Aufmerksamkeit zu verwalten oder die Aufmerksamkeiten zu verwalten, ja. Bei dir ganz viel das Spiel mit Marken, mit Medien, aber auch mit Macht, da kommen wir sicherlich vorbei. Jetzt verwalten wir aber erstmal eine ganz andere Aufmerksamkeit, Tom, weil auch an der Frage kommst du nicht vorbei, das ist tatsächlich die einzige geskriptete. Mich interessiert erstmal, wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Tom?
Ich bin heute in den Tag gestartet, eigentlich wie immer um 6 Uhr werde ich wach, ich brauche gar keinen Wecker. Und das wirklich, obwohl ich gestern sehr langen Tag hatte. Ich habe gestern einen Podcast produziert in Dortmund mit dem neuen CEO von Borussia Dortmund, Carsten Kramer, hat uns das erste große Interview gegeben. Ich lebe in München, er ist in Dortmund. Wir waren im Headquarter von Borussia Dortmund. Das heißt, ich musste von München nach Dortmund fahren. Dann haben wir da produziert und ich war nachts erst um 2:30 zurück. Aber hey, morgens geht's weiter, nächster Tag, sofort gucken, was ist los in der Welt, was passiert, was ist mein Take, was kann ich tun, wie kann ich mich einbringen? Also von daher ein early Start in den Tag, aber einfach auch ein toller Start. Und jetzt hier mit dem Podcast mit dir umso besser.
Bist du ein Mensch, der morgens schon sowas wie Morgenritual vollzieht? Glaubst du an sowas? Ist das etwas, was du dir zurechtgelegt hast oder sagst du, bei mir ist jeder Tag ein bisschen anders?
Ich bin da, glaube ich, ein ganz schlechtes Vorbild. Ich mache all das, was wahrscheinlich falsch ist. Ich greife als allererstes zu meinem Handy und scrolle und schaue, ob die Welt steht. Was sind die News? Gibt's einen neuen Krieg? Gibt's eine neue Krise? Gibt's irgendwas, was irgendjemand von mir will? Und erst dann stehe ich auf und mache mir ein Latte Macchiato. Aber ich mache nicht all die guten Dinge. Es gibt ja so viele gute Ratschläge. Erstmal ins Licht schauen, erstmal in den Tag kommen, erstmal meditieren, erstmal Sport machen. Ich will immer erstmal News machen. Und dann fange ich an, meine Dinge zu machen und dann auch wirklich sehr, sehr gerne Sport. Aber ich bin Unternehmer, das heißt, ich kann das so sehr flexibel in meinen Tag einbauen. Nach dem Podcast jetzt zum Beispiel hier in München ist gerade herrliches Wetter. Werde ich laufen gehen, werde einen Halbmarathon laufen. Das kann ich mir einplanen, weil ich bin Unternehmer. Ich kann selbst entscheiden, wann ich das mache und wann ich das in meinen Tag einordne.
Wow, da gehst du, also läufst du gerade mal so 21 Kilometer locker weg oder bist du richtig in dem Thema Marathonlaufen drin? Ist das so ein Thema, was dich schon länger begleitet, ja?
Das ist so mein Game. Das ist so, weil ich habe es gerade gesagt, ich bin total auf News. Ich bin so viel am Handy, ich bin so viel am iPad, ich bin so viel am Laptop, die ganze Zeit Digitalität und dieses Laufen ist für mich im Grunde meine persönliche Meditation. Ich laufe 2-3 Mal die Woche 21 Kilometer. Das ist so meine Trainingsstrecke, die ich immer laufe. Und das laufe ich komplett ohne Elektronik, nur die Natur und ich. Und ich freue mich drauf, jetzt auf den Sonnenschein. Ich freue mich aber auch auf Regen. Ich freue mich auch auf Wind. Ich freue mich auch auf Kälte. Und ich lebe hier in München. Und das Fantastische ist, ich wohne mitten in der Stadt, aber ich kann hier an der Isar langlaufen. Und anschließend springe ich halt immer in die Isar. Und das mache ich auch das ganze Jahr, egal wie kalt es ist. Also auch Eisbahn, das mache ich alles und dann bin ich 2 Stunden, 2,5 Stunden unterwegs, Jule, und das ist für mich so ein Reset, das ist für mich wie ein Urlaub und ich komme fresh zurück und habe dann wieder richtig Lust, Dinge zu machen.
Na gut, also du teilst dir dann das, was Menschen als Morgenritual machen, irgendwie in den Tag ein. Und ich glaube, es geht ja ein Stück weit um diese Routine, um auch Selbstüberwindung. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem du dich ja durchaus schon befasst hast. Ich habe dich schon ein Stück weit gerahmt als der Mensch, der eine gewisse Nähe schon immer zu erfolgreichen Menschen gesucht hat und auch gefunden hat. Du warst sehr prominent in der Medienwelt unterwegs. Du bist immer noch mit Menschen unterwegs, die für Erfolg sichtbar Sinn. Einer davon ist Arnold Schwarzenegger, das sei hier schon mal kurz getroppt. Marken, große Marken, ob Personal Brands oder ja auch Unternehmensmarken, sind etwas, was dich in den Bann ziehen. Und da würde ich mal ganz gern mit der Marke Tom anfangen. Gehen wir mal zurück an deinen Anfang. Du bist in Niedersachsen geboren, in einem Ort, der weder groß noch klein ist. Man findet nicht wirklich was über deine sogenannte Jugendkindheit, Herkunft. Das spricht ja dafür, dass es wahrscheinlich relativ durchschnittlich war, oder?
Ja, ich würde sagen, sehr durchschnittlich. Und ich bin aufgewachsen in einer Zeit, in der es eben noch nicht so viel Social Media gab, in der noch nicht so viel gepostet wurde und in der es halt noch so viele Gatekeeper gab, die entschieden haben, über was berichtet wird und was nicht. Und da gab es auch zu der Zeit noch keine Podcasts. Ich wäre froh, wenn ich zu meiner damaligen Zeit schon einen Podcast gehabt hätte oder hätte hören können.
Du hättest schon einen in der Schule gehabt, oder?
Ja, definitiv, definitiv. Und Podcasts in Deutschland sind sie eigentlich erst seit 2016 so richtig bekannt. Das ist also gerade mal so 10 Jahre in Deutschland Podcast erfunden, in der Form wurden 2000. Also das gab es damals nicht. Ja, ich habe Abitur gemacht und ich habe sehr schnell für mich die Leidenschaft fürs damals noch Zeitungsmachen entdeckt, Tageszeitungen, die damals eben noch relevant waren, weil man in der Tageszeitung das finden konnte, was gestern interessant war. Das konnte man dann am nächsten Tag finden. Und ich habe nebenher, neben der Schule, neben dem Abi, habe ich jeden Tag in der Zeitung verbracht, in der Redaktion verbracht. Ich bin direkt aus der Schule in die Redaktion und habe da jeden möglichen Bericht gemacht, jeden Kaninchenzüchterverein, jedes Tierheim, jeden Schützenverein habe ich abgefahren und habe die Geschichten gemacht, die kein anderer machen wollte. Und das war im Grunde genommen der Anfang in meine Karriere. Und das hat mich nie wieder losgelassen. Es gab eine Situation, die hat mich geprägt, wenn ich das erzählen darf. Das war so ein Moment, einer meiner ersten Jobs war es, den sogenannten Wochenendhund zu schreiben für die Nienburger Tageszeitung. Die Hake musste ich den Wochenendhund schreiben. Ja, die gibt es seit 1876. Und diese Aufgabe, ja, schreib mir mal einen Wochenendhund, keiner will dahin. Und dann bin ich in das Tierheim gefahren und habe über diesen Hund geschrieben. Dann wurde vom Tierheim ein Hund ausgesucht und ich musste darüber schreiben. Und ich habe in diesem Moment gemerkt, dass ich ja entscheide, ob dieser Hund jetzt ein neues Zuhause findet oder nicht. Also. Und habe mir unfassbar Mühe gegeben. Ich hatte nur 15 Zeilen und ich musste in 15 Zeilen alles reinpacken, dass es diesem Hund möglich macht, ein neues Zuhause zu finden. Und hab das gemacht. Und dann am nächsten Tag habe ich einen Anruf bekommen vom Tierheim. Ganz, ganz toll. Es waren ganz viele Familien da, die den Hund haben wollten. Und der Hund hat ein neues Zuhause gefunden. Es sind noch mehr Leute gekommen und die haben auch noch Tiere mitgenommen. Und dann haben die gleich gefragt, ob ich nächste Woche wiederkomme. Und ich habe gesagt, ja, weiß nicht, muss ich in der Redaktion fragen, ob ich da wieder zugeteilt werde. Und da sagten die, wir können mal mit deinem Chefredakteur reden, weil du schreibst das anders als die anderen. Du erzählst das anders und das wäre ganz toll, wenn du wieder kommen würdest. Und dann war ich irgendwie so zuständig für den Wochenendhund. Und ich habe da jede Woche ging das für mich darum, alles zu geben für den Hund oder für den Hasen oder für die Katze. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, diese Neugier.
Wenn ich das jetzt so höre, glaube ich, dass da in dieser kleinen Geschichte verdammt viel liegt, was heute vielleicht noch dein Leben so beschreibt oder dein Wirken zumindest. In sehr wenigen Worten etwas auf den Punkt zu bringen, was dir am Herzen liegt oder wo du auch wirklich Wirksamkeit spüren willst im Sinne der Aufmerksamkeitsgestaltung, wie wir eingangs gesagt haben, oder? Schau doch mal die Verbindungslinie über deinen zum Wochenendhund zu dem, was du heute machst. Ich glaube, die sind größer, als man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte.
Ja, ich glaube, das Geheimnis liegt in dem, was du gerade gesagt hast, Wirksamkeit schaffen. Ich habe eine Wirksamkeit geschaffen, indem ich etwas geschrieben habe, formuliert habe, was zu einem Ergebnis geführt hat, dass dieser Hund ein neues Zuhause gefunden hat, dass sich Menschen für diesen Hund interessiert haben, dass Menschen hingeschaut haben, wow, das ist ein Hund, der braucht unsere Hilfe, da muss man was machen. Und das ist das, was ich bis heute noch mache. Ich schaue, wo passiert was in der Welt und wie kann ich eine Aufmerksamkeit schaffen, wie kann ich Menschen eine Stimme geben, wie kann ich Menschen auch zusammenbringen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie eigentlich gut zusammengehören, genau wie der Hund und die neue Familie, die wussten ja auch vorher nichts voneinander.
Life Story.
Heute ist es genauso. Heute heißt aber der Wochenendhund, heißt heute Arnold Schwarzenegger. passen. Und den bringe ich mit irgendwelchen Brands zusammen. Genau, wer will ihn haben, wer will mit ihm arbeiten oder welche Brands kommen und sagen, sie würden gerne Arnold Schwarzenegger haben und würden gerne mit ihm arbeiten. Also im Grunde genommen hat sich das nicht verändert.
Ja, verrückt, oder? Wenn man nämlich deswegen diese kleinen Geschichten und deswegen spule ich auch immer ganz gerne nochmal an Anfang zurück und auch mit dieser Herkunft. Es ist ja oft so, wir hören dann so Geschichten von Leuten, die entweder vielleicht aus sehr prekären, bedrohlichen Situationen kommen, die dann sehr gut geeignet sind für hellen Geschichten, vor allen Dingen im Nachhinein, oder Menschen, die halt aus welchen Gründen auch immer, aus Zufällen, aus Schicksalsfügungen in einer sehr besonderen Situation groß geworden sind. Wenn man nichts hört, lässt es schon darauf vermuten oder schließen, dass es eher, sagen wir mal, im besten Sinne durchschnittlich zuging. Und von daher auch nochmal so, ich höre bei dir viel Getriebenheit, viel Neugier, viel Passion für Themen, für Geschichten, für das Thema Aufmerksamkeit. Deswegen, wo standst du auf dem Schulhof, Tom? Und dann lassen wir auch die Vergangenheit, die Weite ruhen. Aber das würde mich nochmal interessieren. Warst du so ein Typ, der auf dem Raucherhof stand, obwohl er selbst gar nicht geraucht hat?
Ja, ich habe geraucht. Also erstmal die schlechte Nachricht. Oh Gott, ich habe geraucht. Ich rauche heute nicht mehr, aber ich hab wirklich geraucht.
Gehörte zum guten Ton damals. Aber es gab ja auch die, die nicht geraucht haben und trotzdem sich darum gedrückt haben, weil da die definitiv cooleren Jungs und Mädels waren.
Ja, ich hab geraucht und ich habe auch eine ganze Zeit in meinem Leben gedacht, ich könnte nur gute Schlagzeilen machen, wenn ich rauche. Für mich gehört Rauchen und Schlagzeilen machen immer dazu. Oh Gott, ich glaube, wir müssen hier bei deinem Podcast jetzt einen Warnhinweis einführen. Aber ansonsten war ich habe früher Fußball gespielt, also und wir haben immer in den Pausen Fußball gespielt und haben gegeneinander uns gematcht, und das war eigentlich das, was ich super gerne gemacht habe. Klingt heute total bekloppt, aber ich habe das auch noch mit 16 gemacht. Also haben wir auch noch bei uns damals immer uns gegenseitig mit irgendwelchen Kakaodosen oder Cola-Dosen haben wir versucht, irgendwie 2 gegen 2, 3 gegen 3, 7 gegen 7 zu spielen und haben immer versucht, irgendwas zu machen.
Wolltest du?
Und anschließend wurde geraucht.
Ja klar, das ging wunderbar. Also in den 80ern ging das noch wunderbar zusammen. Da hätte niemand irgendwie sowas wie Schere im Kopf vermutet, wie denn hier Fußball da rauchen. Das war also eigentlich eine kongeniale Angelegenheit. Das heißt, Sportjournalismus wäre für dich auch eine Option gewesen. Ich glaube, das war ja sogar eine erste Station, oder?
Das war meine erste Station. Ich bin gelernter Sportredakteur. Ich habe da wirklich ein Volontariat gemacht, bin gelernter Sportredakteur und habe mit 18 Jahren mein erstes Magazin gegründet. Das heißt Dribbling, und das ist ein Sportmagazin. Und das gibt es übrigens bis heute noch.
Siehst du, okay. Und dann ging's richtig los. Der Medienrummel in deinem Leben und du im Leben der Medienwelt. Also ich pack mal so ein paar Stationen auf. Du warst bei der Gala, ja, also da ging es dann schon in den Boulevardjournalismus rein. Dann warst du 2000 bis 2005, nach meinen Recherchen, sogar die längste Station, glaube ich, bei der Bild-Zeitung. Da auch wieder unterschiedliche Stationen. Dann ist etwas passiert, von dem ich von außen vermute, dass es dich auch wieder, ähnlich wie vielleicht der Wochenendhund, sehr geprägt hat, nämlich deine Station für die Bild-Zeitung in New York.
Absolut. Der Punkt ist, ich habe immer versucht, meine Station zeitlich zu begrenzen, von Anfang meiner Karriere an. Ich habe nie in eine langfristige Karriere gedacht, sondern mein Ziel war es immer, 3 Jahre in einer Station zu bleiben. Ich habe mir das sehr früh als Ziel gesetzt, alles nicht zu lange zu machen, weil ich das Gefühl hatte, die Welt ist zu groß, um zu lange eine Sache zu machen. Und ich habe immer versucht, meine Jobs schnell zu wechseln. Und das habe ich gemacht dann auch bei der Bild-Zeitung. Ich bin angefangen bei der Bild-Zeitung, witzigerweise zur Gründung von Bild.de. Also das, was heute Bild.de ist, habe ich mit gegründet, habe ich mit aufgebaut. Und als das dann lief, bin ich Unterhaltungschef der Bild geworden. Und dann gab es die Option, dass Springer damals, gab es auch den Axel Springer Auslandsdienst, der wurde eingestellt, und alle Redaktionen mussten dann entscheiden, wie sie das künftig organisieren wollen. Und da war mir in der Sekunde klar, wow, das ist die Chance, nach New York zu gehen. Und da habe ich dem damaligen Chefredakteur Kai Diekmann gesagt, ich wollte gerne Chefredakteur werden, und klar war bei Springer, wenn du Chefredakteur werden willst, musst du in eine bedeutende Außenredaktion. Und ich habe Kai gesagt, Kai, gib mir New York und nicht Nürnberg. Ich will nach New York und nicht nach Nürnberg.
Hört sich so ähnlich an, aber die Welt dazwischen.
Ja, und dann hat er mir New York gegeben, und das hat mein Leben verändert.
Inwiefern? Was hat es verändert?
Amerika hat mich verändert, die Geschwindigkeit hat mich verändert von New York und die Erkenntnis, dass New Yorker nur eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben und dass man unglaublich schnell sein muss im Geschichtenerzählen, schnell sein muss im Storytelling, dass wenn man den Deal heute nicht macht, dass die Leute sich morgen kaum noch dran erinnern können. Das hat mein Leben wirklich verändert, sehr konkret zu werden, sehr schnell zu werden und wirklich schnell zum Abschluss zu kommen.
Irgendwie zieht sich das gerade wie so ein roter Faden durch, oder? Also ein gewisses Tempo, schnell auf den Punkt kommen, Aufmerksamkeit erkennen, verwalten, nutzen, ein Thema, was sich immer wiederholt, oder?
Ja, ich glaube, weil wir natürlich im Ergebnis, Jule, in der Kommunikationsbranche sind und da verändert sich das. Ich hatte damals bei dem Wochenendhund, hatte ich 15 Zeilen. Wenn du heute bei TikTok bist, da hast du 0,4 Sekunden. Dann entscheiden die Menschen, ob sie weiter swipen oder nicht, ob du die Aufmerksamkeit bekommst oder nicht. Das heißt, wenn du relevant sein möchtest, wenn du in dem Spiel teilnehmen möchtest, musst du ja die Spielregeln verstehen. Und wenn die Spielregeln eben so sind, dass es um kürzer geht, weil ganz einfach, das Publikum es möchte. Das Publikum möchte es so. Dann kannst du sagen, okay, ich möchte es nicht, dann machst du eben nichts.
Dann machst du halt, findest du nicht statt.
Dann findest du nicht statt. Es zwingt ja niemand, in diesem Business zu arbeiten. Es gibt ja genug Möglichkeiten, was anderes zu machen.
Alternativen wäre was gewesen? Hättest du dir auch vorstellen können, bleiben wir mal in der Medienwelt, zum Beispiel in die Nachrichten, ins Nachrichtenressort zu gehen, Politik oder vielleicht sogar sowas wie Feuilleton? Oder war das irgendwie von Anfang an so eine große Leidenschaft zu sagen, nee, mich zieht's irgendwie hin zum Boulevard? Das würde mich interessieren, wenn das so wäre, was dich da so gezogen hat.
Was mich gezogen hat, war die Idee, Dinge aufbauen zu können, Dinge neu machen zu können, Dinge umbauen zu können. Relaunchen, refreshen, etwas Neues aufzubauen, was es nicht gab. Und da gab es für mich mehr Möglichkeiten, das bei Boulevardmedien zu machen, als beispielsweise beim Spiegel. Für mich war das immer klar, ich finde es oder fand es, muss ich heute sagen, beachtlich, was der Spiegel gemacht hat. Aber für mich wäre der Job extrem langweilig gewesen, weil du beim Spiegel nichts verändern darfst. Der Spiegel ist so wie Coca-Cola. Das wird jede Woche neu abgefüllt und man darf nichts an der Mixtur ändern. Und das wäre für mich komplette Langeweile gewesen. Mich haben immer Jobs interessiert, wo ich etwas übernehmen konnte, was es entweder noch nicht gab, wie damals Bild.de gab es noch nicht. Wie kann man Bild, wie kann man Springer in die Digitalität bringen? Das hat unfassbar Spaß gemacht, das zu denken. Oder Magazine zu übernehmen, die Probleme hatten, die ihre Leserinnen und Leser verloren haben, die Aufmerksamkeit, die Relevanz verloren haben, die zu übernehmen und zu hinterfragen, was ist passiert? Wieso erreicht ihr die Menschen nicht mehr? Was kann ich tun? Wie kann ich das verändern? Das hat mich mehr interessiert und dann ja auch in meinem Leben weiter auch in die Welt gebracht, dass ich ja dann das Glück hatte, über Jobs nicht nur in New York zu arbeiten. Ich habe in London gearbeitet, ich habe in Madrid gearbeitet, ich habe in Budapest gearbeitet, ich habe in vielen, vielen verschiedenen Ländern, Städten und Zielgruppen gearbeitet.
Ist das, also das klingt ja auch manchmal so, wenn jemand das sagt, ich bin angetreten mit dem Ziel, möglichst nicht so lange an einer Station zu bleiben. Könnte ja auch sein, dass man das so ein bisschen als Muster im Nachhinein geschichtsklitternd einfügt. War dir das wirklich so wichtig von vornherein, also so ein strategisches Handeln, dass du sagst, das entspricht meinem Typus, weil ganz ehrlich, ich hätte als junge Frau nicht unbedingt diese Traute gehabt oder überhaupt auch diese Wahrnehmung, dass das zu meinem Typus besser passt. Im Nachhinein kann ich einiges erkennen, aber war das wirklich sowas, wie du dich gesteuert hast in deiner Karriereplanung, wenn man das mal so bezeichnen möchte?
Steve Jobs hat das ja mal sehr schön gesagt. Erst wenn man sich umdreht, wird es eine Linie. Vorher sind es immer nur Punkte, die man hat. Bei mir war es in der Tat so relativ schnell. Und alle, die mit mir gearbeitet haben, können das bestätigen, dass ich, wenn ich neue Teams gebildet habe, neue Redaktionen gemacht habe, neue Projekte übernommen habe, dass ich immer gesagt habe, 3-Jahres-Plan. Im ersten Jahr bauen wir es auf, im zweiten Jahr perfektionieren wir es und im dritten mache ich die Übergabe und wir gehen raus. Manche haben das sehr positiv aufgenommen, andere waren auch irritiert, weil sie gesagt haben, ich würde gerne ein längeres Commitment haben. Für mich war das aber nie das Ziel, etwas lange zu verwalten, etwas jetzt aufbauen zu wollen und das ewig machen zu wollen. Aber auch da nochmal, Jule, es kann ja jeder für sich selbst entscheiden, es eben anders zu machen. Ich hatte immer die Neugier zu sagen, oh, das kann ich jetzt. Ich habe auch jetzt schon alles reingegeben, was ich reingeben kann. Und ich werde das in Zukunft übrigens auch gar nicht besser können. Von daher ist es ja für alle Beteiligten besser, wenn das jetzt jemand anderes macht, der neue Ideen hat und der es noch besser kann. Von mir ist ja schon alles drin. Und mehr habe ich auch nicht zu geben. Deshalb let me go. Lass mich was Nächstes machen. Und es gibt ja genug Projekte in der Welt. Und für mich war es eben so, dann war Hamburg war toll. Und dann war Berlin toll mit Bild. Und dann war New York toll. Und dann war London toll. Und dann war Madrid toll. Und dann war es nicht mehr Tageszeitung. Dann war es Internet. Dann waren es Magazine. Und dann war es GQ, Condé Nast, plötzlich Front Row, Mailand Fashion Week, Prada, Front Row, Paris, London, New York, Südafrika, Shanghai. Das war dann plötzlich alles toll. Also hat sich immer wieder alles verändert. Es gab immer wieder diese Faszination des Neuen und die Frage, wie kann man damit umgehen, was kann man daraus machen, was mich getrieben hat. Vielleicht bin ich getrieben. I don't know. Wahrscheinlich bin ich ein Getriebener.
Naja, gut, das muss man ja jetzt gar nicht irgendwie etikettieren in dem Sinne, dass man das abwertet oder aufwertet. Man kann es ja einfach mal erkennen als ein gewisses Muster. Das fände ich ja schon mal spannend genug. Und wie schnell hat sich das gezeigt? Du hast eine Station jetzt schon selbst erwähnt, nämlich bei GQ warst du Chefredakteur. Jetzt klang das alles natürlich ein Erfolg nach dem anderen. Wir wollen uns ja so ein bisschen dem Thema Erfolg nähern, deinem persönlichen, aber auch dem Erfolg der Menschen, die du beobachtest, mit denen du sprichst. Und sicherlich gab es doch bei dir auch Stationen oder auch Erlebnisse, wo du im Nachhinein oder vielleicht auch währenddessen sagen würdest, also egal wie sehr ich mich bemühe, das kann ich jetzt nun wirklich nicht als Erfolg verbuchen. Wo gab es vielleicht mal mindestens Sidesteps, Innehalten oder auch mal Rückschläge für dich?
Ach, da gab's 100, Jule, weil das ist genau die entscheidende Frage. Was ist denn Erfolg? Die Leute sehen den Erfolg, aber als ich 16 war und 17 war und von der Schule direkt in die Redaktion gefahren bin, da haben meine Mitschülerinnen und Mitschüler haben super Partys gefeiert, die haben geile Partys gefeiert, die haben den Spaß gehabt und ich saß in der Redaktion und habe geschrieben, habe gearbeitet, habe Fotos gemacht, habe Texte gemacht. Wenn ich Redaktionen aufgebaut habe, haben wir teilweise in der Redaktion bis nachts um 2:30 gesessen, haben Pizza bestellt und haben irgendwie versucht, es hinzukriegen und haben wie verrückt gearbeitet, währenddessen die anderen ins Theater gegangen sind, ins Kino gegangen sind, Spaß hatten, auf Red Carpets waren und die beste Zeit ihres Lebens hatten. Ich habe so viel beste Zeit meines Lebens auch verpasst, weil ich einfach wie bekloppt gearbeitet habe. Es hat nicht alles mit Erfolg zu tun. Es war etwas, was ich machen wollte und dafür habe ich einfach einen hohen Preis gezahlt, weil egal, was du machst, es ist jetzt ein ganz schlimmer Satz, sorry dafür, sorry auch an deine Hörerinnen und Hörer, aber es gibt ein Learning und das heißt, Dinge kommen und gehen, aber Zeit, die geht immer nur. Und das ist der höchste Preis. Wer auch immer eine Bewertung macht für Erfolg. Ich weiß nicht, ob mein Leben erfolgreich ist. Ich weiß, ich habe Dinge gemacht. Ich weiß, ich habe aber auch unfassbar viele Dinge verpasst, weil ich wie so ein Nerd in Redaktion gesessen habe und habe versucht, Dinge aufzubauen. Währenddessen, ja, andere Leute eben einfach Spaß haben, weißt du?
Es gibt ja den schönen Spruch, pick your fights. Und das ist ja auch im Positiven gemeint. Du kannst ja unmöglich an allen Fronten gewinnen. Du kannst nicht mal alle Kriege überhaupt eintreten oder auch im Positiven. Und ich glaube, dass das schon mal eine sehr große Aufgabe ist, das überhaupt für sich zu erkennen. Wo kann ich eine gewisse Relevanz und Zufriedenheit vielleicht auch erzeugen für mich? Was ist vielleicht ein Spielfeld und Kraftfeld, wo ich wirken kann? Ja, wenn ich das rausfinde, ist mir schon viel gelungen, oder?
Total. Aber mein Preis, den ich gezahlt habe, ich habe Schulaufführung meiner Kinder verpasst. Ich war am Geburtstag meiner Kinder, war ich in New York und habe den Vertrag für People Magazine gesigned, dass wir People Magazine nach Deutschland holen. Ich habe wichtige Familienfeiern verpasst, weil irgendeine Schlagzeile gemacht werden musste für irgendein Magazin, was es heute gar nicht mehr gibt. Als meine Kinder krank waren, musste ich ins Flugzeug steigen und musste nach Madrid fliegen und meinen Job machen und bin erst eine Woche später wiedergekommen. Also es hat schon alles seinen Preis. Und na klar, wenn man heute drauf guckt, sagt man, ja super, das und das hast du gemacht. Aber wenn du nochmal zurückdenkst und sagst, wow, was gab's denn nicht noch für Momente? Wie ist das eigentlich, wenn du erst Samstagmorgen aus Madrid oder London zurückkommst und dann übrigens am nächsten Morgen schon deine Nachricht kommt von Lufthansa, dass dein Flug schon wieder ready ist zum Einchecken und du aber eigentlich denkst, wow, ich würde jetzt auch gerne was mit meiner Familie machen. Die Kinder wollen was, Nachbarn wollen was, Freunde wollen was und du kannst das nicht machen für den Job. das ist etwas, was man durchaus auch kalkulieren muss.
Ja, und vor allen Dingen muss ja auch das ganze System so drumherum gebaut sein, dass das für dich und für das System auch so passt und überhaupt möglich ist. Ich frage trotzdem nochmal nach, es ist ja eine Sache, sich selbst zu entscheiden, zu sagen, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen, oder mir ist es bewusst, dass ich diesen Preis zahle, und es gibt auch durchaus mal Dinge, wo die vielleicht nicht so dann in dem Sinne nur positiv laufen, aber wo hast du auch sowas wie mal Zurückweisung erfahren? Also du bist, wie gesagt, nochmal mitten in dem Umfeld, wo Menschen sind, die viel Erfolg haben, aber du musst doch auch ein Gefühl dafür haben, wie es ist, wenn einem auch mal die Tür vor der Nase zugeknallt wird.
Wie gehst du damit? Ja, absolut. Habe ich erlebt bei Bauer Media Group, als sie People Magazine eingestellt haben, was ich besorgt hatte am Geburtstag meines Sohnes, bin ich nach New York gefahren, damit wir diesen Titel überhaupt kriegen. Hab bis nachts mit meinem Team gearbeitet. Wir hatten das kleinste Budget, das kleinste Team der Welt, um irgendwas auf die Beine zu stellen, haben alles dafür gegeben, und irgendwann hat der Verlag gesagt, nee, sie machen's lieber zu. Das ist natürlich eine unfassbar schmerzhafte Niederlage gewesen für mich, für mein Team, für alle, die dafür gebrannt haben. Und natürlich tut das weh. Und man fragt natürlich, wow, was hätte man anders machen können, und versucht seine Learnings rauszuziehen. Mein Learning war, ich hätte es nie machen dürfen. Ich hätte nie mit dem in dem Verlag das machen dürfen. Ich hätte es nie mit Bauer Media, das People Magazine, machen dürfen, weil der Verlag gar nicht bereit war dafür. Das habe ich gemerkt, dass es etwas war, was ich mehr wollte als das Unternehmen. Und das ist wahrscheinlich auch die Grenze, die man als Angestellter überschreitet und nicht überschreiten sollte. Eine Sensibilität dazu, wenn du etwas mehr willst als dein eigenes Unternehmen, würde ich heute sagen, mach dich selbstständig und mach es einfach selbst.
Hm. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz zentrales Learning. Ich hatte jetzt auch die Gelegenheit, mit Kascha Moll-Wolf zu sprechen, die ja Emotions jahrelang, jahrzehntelang kann man sagen, begleitet hat. Und da haben wir auch, kamen auch an ähnlichen Stellen vorbei, wo das vielleicht wirklich, deswegen reite ich so drauf rum, was sind wichtige Signale, Intuitionen, wo wir uns hinterfragen sollten, ob wir unsere Ambition vielleicht ein Stück weit mal zurückpfeifen, weil wir sonst nämlich sicherlich nicht zu dem Ziel kommen, was wir vorhaben. Du hast jetzt eins genannt, also wenn ich in einem Unternehmen bin und ich übergehe, overrule sozusagen die Ambition des Unternehmens, wäre keine gute Idee. Gibt es sonst noch andere Störsignale, wo du sagst, da bin ich heute viel sensibler unterwegs, da achte ich früher drauf, da reagiere ich vielleicht ein bisschen feinstofflicher, als ich das als junger Mann gemacht habe?
Ja, aber ich glaube, um Ambitionen geht es schon. Ich würde gar nicht so weit gehen, Jule, dass ich sagen würde, die Ambitionen zurückstellen. Ich würde einfach nur sagen, wenn ich doch diese Ambitionen habe, das ist super, dann mach es selbst. Und ich glaube, das ist die Zeit, in der wir heute sind. Die ganze Welt ändert sich so dramatisch wie in den letzten Jahrzehnten noch nie. Millionen Menschen verlieren ihre Jobs, und jeder, auch jetzt von deinen Hörerinnen und Hörern, muss sich fragen, was bedeutet das für mich? Wird mich das betreffen? Die Antwort ist ja, es wird dich betreffen. Und die Frage ist, wie gehst du damit um und was sind deine Ambitionen? Und das Tolle ist doch, wenn du diese Ambitionen hast, einfach zu überlegen, wie kann ich sie umsetzen? Und wenn du sie nicht in deinem Unternehmen umsetzen kannst, wie kannst du sie dann umsetzen? Das finde ich extrem wichtig. Da muss man unterscheiden. Ich habe in deinem Lebenslauf auf LinkedIn, kann ich halt nur empfehlen, dich mal auf LinkedIn auszuchecken, habe ich einen wunderbaren Satz gelesen von dir, dass du geschrieben hast, dass es Brückenbauer braucht. Brückenbauer zwischen den freien Radikalen, und jetzt kommt es, zwischen den freien Radikalen und den Menschen, die an der Bushaltestelle sitzen und warten, dass sie abgeholt werden. Und da habe ich so gedacht, so wow, was sind das für Menschen, die an der Bushaltestelle des Lebens, der Karriere sitzen und abgeholt werden wollen. Was war dein Bild? Was hast du damals gedacht,
dass du das geschrieben hast? Ja, das kann ich dir genau sagen. Es gibt ja diesen diese sehr schöne Redewendung, die ich nicht müde werde, durch den Kakao zu ziehen. Wir müssen alle mitnehmen. Und ich finde diesen Satz entsetzlich, ja, wenn es immer heißt, in der Politik, aber auch in Unternehmen, wir müssen alle mitnehmen. Damit ist ja wird ja insinuiert angedeutet, dass wir an alle denken müssen, an alle Menschen. Aber ich möchte nicht mitgenommen werden. Also ich finde dieses Bild halt ziemlich gruselig, zu sagen, da sind Menschen, die sind so un fähig, sich selbst mit Informationen zu versorgen oder wie auch immer, dass sie mitgenommen werden wollen. Weil wenn du so drauf schaust, dann bist du als Unternehmenslenker, als Führungskraft immer ein Vertriebler und der bist ausgeliefert, die besten Argumente zu liefern dafür, warum dieser Change so anstehen muss. Und ich möchte nicht darauf ich würde für mich auf gar keinen Fall der oder diejenige sein, die quasi an der Bushaltestelle ist. Und ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt, die, ob jetzt aus freien Stücken oder nicht, sich genau eben in so eine Haltung zurückgezogen haben oder vielleicht noch ein Stück weit konditioniert wurden, dass sie sagen, man muss mich mal mit Informationen sorgen, man muss mich mal mitnehmen. Also eine sehr passive Haltung. Und ich glaube, da will ich die Menschen nicht aburteilen. Ich glaube, das ist auch nicht monokausal. Nur wir sehen dieses Verhalten durchaus und das ist ja genau vor dem Hintergrund der Veränderung, die du jetzt gerade aufzählst, ist das fatal. Und da braucht's vielleicht jetzt nicht unbedingt nur eine Ansage, du weißt schon, im politischen Sinne, da muss mal ein Ruck durchgehen, sondern vielleicht auch etwas Verbindendes. Davon bin ich zumindest überzeugt. Das war der Hintergrund dieser Aussage.
Ja, oder was Trennendes.
Ich oder finde was dieses, Trennendes vielleicht auch.
Dieses,
ja.
Dieses Mitnehmen, ich würde einen Punkt anders sehen als du. Mhm. Menschen mitnehmen ist extrem wichtig, aber nicht um jeden Preis. Ich würde vor allen Dingen sagen, Vorgesetzte nicht immer mitnehmen. Wenn ja. du erkennst, dass du Ambitionen hast und Vorgesetzte das nicht mittragen können, dann geh deinen eigenen Weg und versuch nicht, sie mitzunehmen, weil sie dich im Zweifel nicht verstehen, weil sie nicht die Ambitionen haben, weil sie nicht das Tempo haben. Das auch in Frage zu stellen. Mitnehmen wollen, ja. Wenn du aber auch erkennst, inklusive deiner Vorgesetzten, erkennst, dass sie nicht mitgehen, dann überleg, ob du dann doch lieber deinen eigenen Weg gehst und dir vielleicht ein Team bildest, was Lust hat mitzugehen und was eben an dich glaubt. Und darum geht es am Ende des Tages immer. Und ich kann nochmal sagen, mein Beispiel ist, ich bin von Bauer danach weggegangen, nachdem sie People eingestellt haben. Ich habe neue Sachen erfunden, sie haben keine erfunden. Also es ist immer die Frage, was war der Effekt davon? Das heißt, wenn du ja Ideen hast, kannst du die Ideen überall auf der Welt anzünden und du kannst deine eigenen Sachen riskieren und hast dann eben auch deine eigene Verantwortung. Deshalb mitnehmen auf beiden Seiten, aber nur dann, wenn es auch für dich am Ende des Tages Sinn macht.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Heute nehme ich euch mal mit in meine andere Welt, in meine Welt als Organisationsentwicklerin. Und da stehe ich ja sehr häufig vor der Aufgabe zu moderieren, sei es jetzt Teams in einem Meeting oder auch ein Workshop oder vielleicht auch Großgruppen. Und ich sag mal so, das Moderieren an sich, jetzt könntet ihr sagen, ah Jule, für dich doch easy peasy. Ganz ehrlich, ist es natürlich nicht. Denn es geht ja um viel mehr als nur einfach gute Fragen zu stellen oder klug daherzureden oder rhetorisch gewandt zu sein. Wir müssen mit unserer Aufmerksamkeit den Raum, wie es so schön heißt, halten und viele kluge Gedanken auch schon uns im Vorfeld machen, wie wir den Prozess insgesamt steuern wollen. Da gibt es ja auch einen Begriff für, das nennt sich Facilitation. Und wenn ich mir überlege, wer für dieses Thema ganz besonders steht in, ich sag's mal großspurig, Deutschland, dann ist es Quäntchen und Glück. Ein Unternehmen, Kollektiv, würden Sie sich eher bezeichnen, aus Darmstadt, die genau das machen. Richtig gute Workshops, richtig gute Prozessgestaltung. Und diese Art von Facilitation Trainings, die bieten sie regelhaft an. Ihr kennt vielleicht auch die Co-On, das ist das Event, was sie einmal im Jahr abhalten. Also Event, ich sag wie es ist, es ist ein Festival, es ist ein echtes Gemetzel, was da stattfindet, an Wissen, an Erfahrungen, an Übungen, die ausgetauscht werden. Ich war letztes Jahr dabei, dieses Jahr ist sie bereits restlos ausverkauft, aber hier kommt die gute Nachricht für euch alle. Wenn ihr in dieser Rolle ab und zu mal seid, dass ihr moderieren dürft, könnt, müsst, sollt und sagt, da geht noch was, ich möchte mich da noch besser drauf vorbereiten und vor allen Dingen auch echte Wirksamkeit, nachhaltige Wirksamkeit erzeugen, dann schaut euch das Angebot an. Unter richtig-gute-workshops.de findet ihr das gesamte Angebot, ob es nun um Großgruppen geht, ob es um Veränderungsprozesse zu gestalten oder wie gehen wir mit Widerstand um. Überall dazu hat Quäntchen und Glück ein Trainingsangebot passend für dich. Und jetzt kommt natürlich der echte Good Work-Knaller. Du als Hörerin, als Hörer von Good Work bekommst eine kostenfreie Sparringstunde im Anschluss an das Training geschenkt, wenn du dich für ein Training bei Quäntchen und Glück entscheiden solltest und nicht vergisst, Good Work als Codename quasi einzugeben. Also, ich würde mich mal sputen, mir das Angebot angucken, denn ich bin mir ganz sicher, hinterher wirst du noch viel bessere Workshops und Meetings moderieren und konzipieren. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Und nicht um jeden Preis. Und jetzt hören uns bestimmt Menschen zu, die sagen, ja, er hat gut reden. Ich bin aber nicht Tom Junkersdorf, sondern ich bin, wer auch immer, in einem Unternehmen angestellt. Ich habe weder die Traute noch die Mittel, mich selbstständig zu machen. Wozu würdest du gerne, ich habe mal eine andere Vokabel, die Menschen einladen, wieder drauf zu schauen? Weil dass diese Veränderungen, die radikalen, stattfinden werden und schon bereits stattgefunden haben, darüber brauchen wir nicht reden. Also das findet statt und es wird jeden betreffen.
Meine Einladung ist sehr einfach, durch sein eigenes Leben zu swipen und happy zu sein und zu sagen, egal was ich mache, ich bin total happy. Wenn ich mein Leben nochmal aussuchen könnte, ich würde es genauso machen. Was mir Sorgen macht, wenn ich die Menschen sehe, die durch Social Media scrollen, durch Instagram, durch TikTok und sagen, oh, da ist die tolle Party, ah, der ist da, der hat das Auto, der hat die Reise, der hat das Leben, der hat den Erfolg, der ist so reich und ich habe das alles nicht. Und dann sitze ich da und werde extremst unglücklich und frage mich, warum habe ich das nicht? Wenn du das spürst, dann läuft was falsch in deinem Leben und deiner Karriere. Und wirklich, Jule, andersherum, niemand muss was auch immer Erfolgreiches machen, ja. Was auch immer Erfolg sein muss. Jeder definiert ja für sich selbst, was Erfolg ist. Du kannst es nicht in Geld messen, du kannst es nicht in Karriere messen. Jeder kann das nur in seiner eigenen Zufriedenheit messen. Und deshalb, wenn du happy bist mit dir selbst, alles richtig gemacht, check. Wenn du aber das Gefühl hast, du hättest gerne das Leben der anderen, die du likest und kommentierst oder hatest, weil du so enttäuscht von dir selbst bist, dass du so ein böser Hater geworden bist, dann solltest du dringend was ändern. Und das Dritte, was ich unbedingt gerne mitgeben würde, ist wirklich face the reality. Wenn du in der Titanic unterwegs bist und du weißt, da ist der Eisberg und du fährst dagegen, dann weißt du, irgendwann kommt das Wasser. Und für alle in der Industrie, wenn ich einen Job habe in der Autoindustrie, wenn ich einen Job habe im Büro, wenn ich einen Job habe, von dem jeder jetzt schon sagt, hey, den kann KI auch ersetzen, dann sei nicht überrascht, wenn er morgen durch KI ersetzt wird, sondern sag, ja, ich wusste ja, dass es kommt und ja, jetzt kommt das Wasser und jetzt muss ich schwimmen und am besten so lange schwimmen, bis ich irgendwie wieder Land unter den Füßen habe, aber sei einfach nicht überrascht, wenn das passiert, was so offensichtlich ist. Wir fragen uns ja immer, warum haben die Dinosaurier nicht gewusst, dass sie aussterben, wenn die Kometen kommen. Ja, warum haben Leute nicht gewusst, dass ihre Industrie zu Ende ist? Das ist doch in den Medien genauso, Jule.
Ich sage heute auf jeden die klassischen. Fall, auf jeden Fall.
Ja.
Du hast es ja eingangs gesagt, der Journalist als solches, den gibt es in der Form nicht mehr.
Ja? Ja, das ist so die alten Medien, weißt du, das ist wie Bergbau. Mensch, die Menschen wollen Energie haben, sie brauchen Strom, mehr denn je. Für KI brauchen sie noch mehr Strom. Wir wollen Hitze, wir wollen warmes Wasser, wir wollen eine Klimaanlage im Sommer, aber wir wollen sie nicht mit Braunkohle oder Schwarzkohle. Und genauso ist es in den Medien, sie wollen das nicht mehr auf Papier, sie wollen es digital haben und als Podcast, auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch, whatever. Sie wollen Informationen haben, aber sie wollen es so haben, wie sie es haben wollen. Und dann kannst du dich entweder anpassen oder du sagst, wow, ich mache was ganz anderes und ich mache einen Pop-Up-Store für Matcha-Latte auf und verkaufe Matcha-Latte für 9,50 Euro. Auch ein geiles Geschäft, by the way.
Inwieweit hast du noch, wenn du hast ja bestimmt noch Kontakt zu Kollegen von früher oder überhaupt in die Medienbubble sowieso rein, inwieweit wurdest du vielleicht anfangs auch so ein bisschen beäugt und dass sie sagen, oh Mann, jetzt dreht er echt ab, der Junkersdorf, oder hast du da auch so ein Stück weit dieses Dinosauriergefühl gehabt? Also nicht bei dir, sondern in der Branche?
Ich glaube, dass die Leute zurecht gedacht haben, dass ich abdrehe. Ich glaube, ich bin abgedreht. Ich glaube, der Irrsinn hat mich auch dahin gebracht.
So, ja, wir haben es jetzt schriftlich und live hier im Podcast. Tom Junkersdorf sagt, der Wahnsinn hat mich gepackt.
Genau, ja, officially irre. Ich bin officially irre, absolut. Ja, definitiv. Und ich habe wenig Kontakt noch in die alte Medienszene, weil kaum noch jemand da ist, weil die Leute, die ich kannte, die hatten gute Verträge und Menschen mit guten Verträgen sind alle gefeuert worden, weil sie zu teuer sind. Es gibt, ein Freund von mir hat mir mal den guten Satz gesagt, Journalisten wird es noch länger geben, aber nicht mehr den Beruf des wohlhabenden Journalisten.
Ja.
Ich meine, das muss man das einfach stimmt, mal sagen.
Prekariat ja. Im Prinzip. Also das tut mir wirklich leid. Das ist intellektuelles Prekariat, was vielfach unterwegs ist. Das meine ich auch wieder nicht abwerten, sondern einfach auch wirklich wenig Wertschätzung für den Berufsstand, den es ja immer noch so in der Form, also die Funktion gibt es ja noch, aber natürlich.
Gibt es die noch, Jule?
Naja, es gibt noch Menschen, die im Vollerwerb journalistisch arbeiten. Ja, nur die Frage ist, unter welchen Konditionen. Also da gibt's noch so ein paar. Ich war viele, viele Jahre bei der Deutschen Lufthansa. Das atmet eine ähnliche, wie soll ich sagen, Nostalgie auch aus. Ja, also die guten alten Zeiten der Luftfahrt und so. Du weißt, was ich meine. Das gibt's ja in jedem Berufsstand, jeder Branche, die irgendwo krasse Veränderungen durchläuft. Dann gibt's noch so ein paar letzte Zuckungen von denjenigen, die sich irgendwelche Privilegien erarbeitet haben. Aber es sind nicht mehr viele.
Ja, ich glaube, du musst einfach da auch die Realität sehen. Ich meine, Lufthansa zumindest, die Leute wollen noch fliegen, die wollen noch in Urlaub. Jetzt können sie teilweise nicht mehr fliegen, weil auch übrigens kaum noch Flüge stattfinden. Lufthansa hat ein furchtbares Monopol. Es gibt überhaupt keine Konkurrenz mehr. Es gibt nur noch wenig Flüge. Ich musste gerade nach Berlin dringend fliegen. Ich habe für einen Hin- und Rückflug von München nach Berlin 748 € bezahlt. 748 €. Das hat mal, jetzt will ich nicht von früher war alles besser reden, aber das hat mal 99 € gekostet.
Das wird noch höher gehen. Klar, die Frage ist, also das sind jetzt mal bestimmten Umständen geschuldet, aber da hat ja auch eine Branche massiv unter Druck geraten und unter ganz besonderem Wettbewerbsdruck. Und zurück zu deiner Frage, also ich glaube, es gibt die Funktion des Journalismus noch, nur unter ganz anderen Vorzeichen, unter ganz anderen Rahmenbedingungen. Und empfehlen würde ich das heute sicherlich niemand mehr, den Beruf noch zu wählen, auch wenn es nach wie vor ja sehr spannend ist. Also ich meine, das Wesen an sich hat sich ja nicht geändert. Die Informationssuche, das Verarbeiten von Informationen, das Verwalten von Aufmerksamkeiten, es hat andere Ausdrucksformen gefunden, wie zum Beispiel den Podcast.
Absolut. Ich sehe eine, lass mich mal ganz kurz bitte eine Aufklärung machen, weil sonst kriege ich wieder einen Hate. Warum bist du von München nach Berlin geflogen und hast nicht die Bahn genommen? Weil man im Moment nicht von München nach Berlin mit dem Zug fahren kann, weil es ein kaputtes Stellwerk gibt. Diese Zugfahrt dauert irgendwie 8 Stunden mittlerweile, um in die deutsche Hauptstadt zu kommen, von München nach Berlin 8 Stunden. Und das heißt hin und zurück 16 Stunden, das schafft man nicht an einem Tag. Und deshalb bin ich geflogen. Also nur mal hier Shoutout, weil ja alle sagen, oh, du kannst im Inland nicht fliegen.
Flugscham,
man kann
im Inland,
man kann im Inland aber auch keine Bahn fahren. Man kann ja auch keine Bahn fahren. Und Autofahren wird auch immer schwieriger. Ja, aber zu deiner Frage. Ja, Journalisten, es ist ja die Frage, kaufen es die Menschen oder nicht? Und es gibt ja immer die Frage, ja, fake oder nicht fake. Ich sage es mal ganz einfach, wenn die Menschen News haben wollen, die garantiert nicht gefaked sind, dann könnten sie die ja kaufen, ich sag mal, bei der FAZ oder bei der SZ. Wir haben 83 Millionen Menschen in Deutschland, und wenn die Sehnsucht so groß wäre, könnten die ja jeden Tag 83 Millionen Zeitungen verkaufen. Fakt ist aber, dass sie jedes Quartal weniger verkaufen, dass die Auflagen immer weiter runtergehen, was möglicherweise damit zusammenhängt, dass die Menschen sie nicht kaufen wollen, obwohl sie es in Deutschland könnten. Sie können es abonnieren, sie können es am Kiosk kaufen, sie können es überall kriegen. Sie lehnen es einfach ab. Es ist brutal hart, aber es ist einfach eine Realität, dass die Mehrzahl der Menschen keinen Wert darauf legt, diese Informationen zu haben. Und das möchte ich noch einmal auch nicht nur von Tageszeitungen sehen, sondern auch, wenn wir von Nachrichten reden, wenn wir von der Tagesschau reden, sagen wir immer, das ist die wichtigste Nachrichtensendung in Deutschland, was sie zweifellos ist. Und congrats an die Kollegen, die das machen. Die Einschaltquoten der Tagesschau sind bei rund 8 Millionen. Die sind bei 10 Millionen, wenn es gut geht. Wir haben 83 Millionen Menschen in Deutschland. Das heißt, auch 70 Millionen Menschen sehen keine Tagesschau. Tagesschau ist ein Nischenprogramm. Es ist eins von vielen Nischenprogrammen mit einer etwas größeren Nische zugegeben. 10 Millionen ist eine große Nische, aber in einem Land mit 83 Millionen Menschen ist das jetzt auch nicht so, dass ganz Deutschland sagt, hey, 20 Uhr oder ich streame es oder whatever, ich muss einmal am Tag die Tagesschau sehen, sondern 70 Millionen Menschen lehnen es auch ab. Und dann ist die Frage, was ist jetzt falsch? Sind 70 Millionen Menschen falsch oder ist die Tagesschau vielleicht in dem Format nicht mehr?
Gut, jetzt die Sozialforscherin in mir würde sagen, bereinigen wir mal das um diejenigen, die darüber nicht entscheiden können, die Kinder und die Menschen, die vielleicht an der anderen Ende der Lebensphase sind, dann bleiben immer noch, was weiß ich, von mir aus 60 Millionen übrig. Aber du hast ja einen wichtigen Punkt. Ich glaube, was sich verändert hat, ist nicht unbedingt die Sehnsucht nach Nachrichten. Und ich glaube auch nicht die Sehnsucht nach sogenannten wahren Nachrichten, sondern die Darreichungsform, die ist anders. Der Wunsch danach, die anders präsentiert zu bekommen, sei es in kurzen, von mir aus TikTok, sei es in Podcast-News. Ich meine, das ist ein Riesenthema. Nachrichten-Podcast läuft wie verrückt. Ja, ich glaube, Ronsheimer wird irgendwann bald seine Bild-Zeitung überholt haben mit seinem täglichen Podcast und so weiter und so fort. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach in dieser wie in allen Branchen entsprechend agil auch aufstellen und die, wie du immer sagst, so schön die Realitäten auch anerkennen. Es hilft ja nichts.
Ja, absolut. Ich meine, es ist in allen Bereichen. Du bist hier in Deutschland. Du kannst beispielsweise in Deutschland überall Alkohol kaufen. Mhm. Alkohol ist sogar besteuert. Der Staat kassiert Alkoholsteuer. Alkohol ist nachweislich gesundheitsschädlich. Er wird trotzdem verkauft. Du kannst in Deutschland frei zugänglich, ab einem gewissen Alter, kannst du Zigaretten kaufen. Zigaretten sind nachweislich gesundheitsschädlich. Mhm. In jeder Form sind sie gesundheitsschädlich. Auch diese ganzen E-Zigaretten sind gesundheitsschädlich. Trotzdem werden sie verkauft. Regen wir uns auf? Nein. Gibt es Verbote? Nein. Gibt es Demonstrationen? Warum es überhaupt etwas gibt in Deutschland, was gesundheitsschädlich ist, gibt es nicht. Und jetzt sagen wir, oh, und jetzt gibt's Leute, die hören Fake News. Die folgen lieber Kim Kardashian als der Tagesschau. Die hören lieber Donald Trump als Friedrich Merz. Oh, jetzt geht die Welt unter. Nein, die Leute entscheiden das selbst. Die entscheiden sich, ich will Fake, ich will Alkohol, ich will Zigaretten oder ich will Jule hören, ich will Good Work hören. Und das ist doch, jeder entscheidet selbst. Und ich glaube, damit müssen wir einfach klarkommen. Das ist einfach kein Anspruch mehr gibt auf, ich habe den einzig wahren Journalismus. Den hat sowieso keiner, weil jeder muss irgendwo
den
von leben.
Den gab es vielleicht nie. Das ist ja genau das. Ich glaube, das ist dieser berühmte Affenfelsen, auf dem viele noch hocken und sich die Deutungshoheit schnappen wollen. Ich glaube, was man vielleicht sagen könnte, ist noch fair enough wäre, ist ja eventuell eine spannende Diskussion. Können wir vielleicht einen ganz kleinen Abbieger hinzumachen. Sind es denn bei der Zigarette steht drauf, ich bin gefährlich, ja, ich enthalte das und das, beim Alkohol auch, ich kann es trotzdem frei entscheiden. Bei Fake News steht's nicht drauf, Achtung, ich bin erfunden, ja, also das heißt, es ist nicht ganz ein fairer Wettbewerb, das heißt, wir können ja gar nicht mehr die Güte erfassen, ist das wirklich eine echte Nachricht oder ist es mir im Grunde egal oder kann ich das einsortieren, das ist vielleicht der Unterschied an der Stelle, mindestens.
Hast du dir schon mal eine Flasche Champagner gekauft, auf der draufsteht, ich bin tödlich? Nein, hast du dir schon mal eine gute Flasche Wein gekauft, auf der draufsteht, ich bin tödlich, ich zerstöre deine Leber? Oder?
Das nicht. Also bei Zigaretten steht's nicht, sind sogar Bilder drauf.
Aber nur auf Zigaretten.
Genau, was auch bei Alkohol definitiv draufsteht, wie viel Alkohol es enthält. Und der Zusammenhang ist erwiesen. Nur, wie gesagt, bei einer Fake News steht nicht drauf, Achtung, ich bin erfunden. Ja, das wäre ja die Analogie.
Mhm. Aber jetzt, das muss ich unbedingt noch sagen, wenn wir das machen würden, ich würde es ja super finden, wenn wir es überall drauf schreiben würden, super finden und überall sagen, hey,
genau, das war die Frage.
Podcast, in diesem Podcast sind 30% Fake News oder so, weißt du, was wir nicht gesagt haben? Aber weißt du, was
würde dann passieren, wäre? Tom?
Dann gebe ich mal eine Quizaufgabe. Wenn das draufstehen müsste, dann bitte einmal an den Burda Verlag hier in München die Frage, wie oft müsstet ihr das eigentlich auf eure Yellows schreiben, dass das Fake ist? Wie viel Prozent Fake ist drin? Wie viel müsste Bauer draufschreiben? Wie viel müsste Funke draufschreiben? Wie viel müsste Springer auf seine Bild-Zeitung schreiben?
Auch die Zeit. Komm, also nehmen. Gehen wir mal ruhig ins seriöse Fach auch oder ins ganz seriöse vornehmlich. Mal gucken, was da übrig bleibt.
Ja, jetzt kommst
aber
du.
Gut.
Jetzt kommst
nee,
du.
Nee, ja. Ich rege ja nur an. Wäre das sinnvoll? Man kann ja genauso gut sagen, enthält so viel KI, enthält so viel das. Oder andersrum zu einem Manufakturgedanken. Finde ich auch spannend. Hatte ich hier neulich auch mit dem Dominik von Bröck die Diskussion. Macht es vielleicht andersrum Sinn, später mal auf Bücher drauf zu schreiben? Ich bin komplett handmade. Also human brain made.
Ja.
Also so rum können wir drauf schauen. Na gut, wir kommen mal zurück zu unserem schönen Erfolgsthema, nämlich die Menschen, die du hier in deinem Buch zusammengefasst, zitiert hast. Denn du hast sie eigentlich nicht zusammengefasst. Du hast insgesamt, ich glaube, 115 exemplarische Geschichten aufgegriffen von Menschen, mit denen du im Gespräch warst in deinem Podcast. und hast versucht, so eine Art Essenz rauszuziehen. Was sind die Erfolgsprinzipien dieses einen Menschen? Ich pack mal so ein paar raus. Ich habe mir mal so 2, 3 rausgenommen, von denen ich vielleicht oder mir vorstellen könnte, dass die auch für andere spannend sind. Also ich fange mal an mit Dieter Müller-Elmau. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist. Ihm gehört das Schloss Elmau. Das ist mir, wenn man so will, ein ganz profan gesagt, ein Hotel, in dem Veranstaltungen stattfinden. Das würde aber viel zu kurz greifen. Es ist wirklich eine Kulturstätte. Es ist eine Stätte der Hochkultur, kann man sagen. Da kommen wirklich die größten Köpfe der Kunst- und Kulturszene. Nicht nur das, der G7-Gipfel fand schon statt. Also es ist wirklich durchwoben, durchzogen von viel geistiger Leistung, was dort erbracht wurde, was dort diskutiert wurde. Und er hat das auch, er hat über das Prinzip gesprochen, wie wichtig ist es, dass man über viel Geld verfügt. Er sagt, es wäre eine gute Erfindung, wenn, oder es wäre eine gute Idee, wenn Kinder aus reichen Hause auch für ihr Erbe etwas zahlen müssten. Ja, also jetzt nicht diese reichen Steuer aufmachen, sondern vielleicht auch in Richtung Eltern, um einfach den Wert dessen zu erfassen. Er selbst hat sein Unternehmen, sein Softwareunternehmen verkauft, hat dafür, ich glaube, 55 Millionen waren es, oder? Bekommen, aber der in Anführungszeichen Fun Fact ist, hätte er noch 2 Jahre länger gewartet, wären es wie viel gewesen? Ich glaube 5,5 Milliarden. Wobei, ja, man weiß es nicht. Fakt ist, zu dem Zeitpunkt hat er das bekommen. Und er hat es relativiert. Er hat immer gesagt, mach deinen Erfolg nicht zu abhängig von Geld und beziehungsweise mach dich nicht zu abhängig. Was hast du aus der Geschichte rausgezogen von Dieter Elmau? Wie stehst du zu dem Thema Beziehungsgefüge, Geld und Erfolg?
Ich habe einen Satz, den ich von ihm gelernt habe, der heißt, erst das Feuer, dann der Gast. Mhm. Das finde ich den besten Satz von ihm, weil jeder Hotelier sagt ja, der Gast zuerst, jeder Unternehmer sagt ja, der Kunde zuerst, der Consumer zuerst. Und Dieter Müller-Elmau sagt, erst das Feuer, dann der Gast. Das heißt, wenn du zu ihm ins Hotel gehst, brennt immer der Kamin und du kommst da rein, das hat immer diese Gastlichkeit. Mhm. Und wenn ein Gast kommt und der Kamin nicht brennt, ist das für ihn etwas, was nicht funktioniert. Und das heißt im Grunde genommen übersetzt, erstmal die Leistung erbringen, nämlich das Feuer anzumachen und dann kommt der Gast. Und das fand ich bei ihm extrem interessant, wie detailliert er seine Welt denkt, die er da gebaut hat. Und das ist ja eben, wie du es gesagt hast, viel mehr als ein Hotel. Das ist eine Kulturstätte. Das ist Treffpunkt des G7-Gipfels damals gewesen. Das legendäre Foto von Angela Merkel und Barack Obama, wurde in seinem Garten gemacht, wo sie doch mit breitem Arm vor Obama stand, der auf der Bank saß und gesagt hat, du kannst nicht zuschauen, was mit der Welt passiert. Du musst dich hier einbringen mit Amerika und ihn dazu gebracht hat, Europa zu unterstützen. Also das hat er geschaffen, weil er das Ganze eben viel größer gedacht hat. Und auch da wieder eine Neuerfindung. Das ist das, was Erfolg ausmacht, diese Quintessenz von Erfolg, wenn du sie hören möchtest, von allen Menschen, die ich getroffen habe, 115, ich habe sie getroffen, ich habe sie im Podcast gehabt, ich habe sie interviewt. Das sind immer Geschichten von Menschen, die sich neu erfunden haben. Und Dietmar Müller-Elmau ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil er ein super erfolgreicher Digital-Software-Unternehmer war. Und er hat sich dann aber entschieden, etwas komplett anderes zu machen, eben sein Unternehmen zu verkaufen und in dieses Hotel zu gehen, um da einen besonderen Ort zu schaffen. Und er bringt da eben Menschen zusammen, er bringt DAX-Konzerne zusammen. Mark Zuckerberg war schon bei ihm im Hotel, Barack Obama war bei ihm im Hotel. Und er schafft es, die größten Künstler da zusammenzubringen und schafft einen Ort, der auch von ihm lebt, weil das im Grunde genommen auch seine Passion ist. Und das ist, glaube ich, etwas, nicht in einem Job bleiben, nur weil der funktioniert. Sein Unternehmen hat ja funktioniert. Er hat es trotzdem verkauft und hat etwas ganz anderes gemacht. Und zum Thema Erbe, er hat ja auch das Erbe, das ist ja ein Hotel, was er übernommen hat. Was der Familie gehört, was aber hochverschuldet war, was eine Ruine war im Grunde genommen, komplett renovierungsbedürftig. Er hat ja auch sein Vermögen genommen, um das Hotel wieder aufzubauen und wieder instand zu setzen. Also er hat wirklich da eine neue Welt geschaffen. Aber was man als Learning mitnehmen kann, ist, sich neu zu erfinden und einfach Dinge anders zu machen. Wenn jeder sagt, der Gast zuerst, sagt er, nein, erst das Feuer, dann der Gast.
Spannend, ja. Müssen wir mal mit Caroline von Kretschmann übereinanderlegen, die ja auch ein Hotel betreibt und den europäischen Hof in Heidelberg, und die sagt, an erster Stelle stehen die Mitarbeitenden, dann der Gast. Also auch nicht der Gast als erstes, auch wieder, welche Philosophie steckt dahinter? Sehr interessant. Dann daran knüpft sich gleich meine zweite Geschichte, die ich mir ausgesucht habe, oder die zweite Geschichte, die ich spannend finde, nämlich Toni Kroos. Und er sagt ja auch im Prinzip, oder übersetze ich mal, er hat ja seine aktive Fußballerkarriere zu einem Zeitpunkt beendet, was ehrlicherweise so nicht absehbar war. Er war ja quasi auf dem Peak seiner Leistung. Also es gibt ja genügend oder fast ausschließlich Beispiele von Menschen, die in ähnlicher Güte Fußball spielen, Sport machen, die dann noch dabei bleiben. Er ist ausgestiegen auf dem Zenit, also hat die Party, wie heißt das schön, verlassen, als es gerade am allerbesten war. Und was er auch noch so im Gepäck hatte, war das Thema Bescheidenheit. Ich glaube, dafür steht er total. Ja, und damit ja auch letzten Endes für vielleicht ein ganz anderes Prinzip an Leadership. Was hast du mitgenommen aus der Geschichte von Toni? Ich glaube, ihr seid ja sowieso ganz gut im Austausch, oder? Über Bayern München und so noch ehemals.
Ja, total. Er war ja auch schon zweimal in meinem Podcast. Mhm. Was ich mitnehme, ist einfach diese Selbstbestimmtheit. Mhm. Das ist so ein Grundgedanke. Egal, was du machst, du bist dein eigener CEO. Du musst jetzt gar kein CEO sein, auch wenn du angestellt bist im Büro oder du arbeitest im Kaufhaus, was auch immer du machst, sei dein eigener Chef. Und du entscheidest auch, wann du aufhörst und wann du was anderes machst. Das ist etwas, was erfolgreiche Menschen ausmacht. Und Toni Kroos hat für sich entschieden, dass das der Moment ist, aufzuhören, wo er mit Real Madrid die Meisterschaft gewonnen hat und zum fünften Mal die Champions League. Er hätte noch weiter spielen können.
Auf jeden Fall.
Was wäre dann passiert? Er wusste, dann wird er irgendwann ausgewechselt, dann kommen Verletzungen dazu, dann ist er nicht mehr so relevant für die ganze Mannschaft und dann sitzt er auf der Bank und dann gibt es Diskussionen, oh, der kriegt zu viel Geld und bringt keine Leistung. Und dann macht er sein ganzes Denkmal, macht er kaputt. Und ich meine, wir haben genug Beispiele. Wir sind jetzt 2026 im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ich wollte gerade sagen.
Denken wir doch nur an Jogi Löw. Wenn Jogi Löw 2014 nach der WM in Brasilien zurückgetreten wäre als Bundestrainer, dann wäre er für immer der Weltmeistertrainer gewesen. Er hat Deutschland wieder zum Weltmeister gemacht. Alle hätten ihn verehrt. Auf seinem Grabstein würde irgendwann stehen, hier ruht der Weltmeistertrainer. Aber er hat weitergemacht. Er wollte nicht aufhören. Er konnte nicht aufhören, weil der Ruhm gefehlt hat, weil die Bedeutung gefehlt hat. Wenn du kommst als Bundestrainer, dann wollen alle mit dir sprechen. Jeder CEO, jeder Unternehmer, jeder Fan, jeder will was von dir. Du kriegst immer den besten Zugang. Und das Problem ist dann immer die Angst vor der Stille für Stars, für Fußballstars, für Sportstars. Und deshalb hat Jogi Löw so lange weitergemacht, bis er am Ende rausgeschubst wurde, rausgetreten wurde aus dem Amt, dass man ihn nicht mehr sehen wollte und der DFB, der ihm so viel zu verdanken hatte, ihn am Ende feuern musste. Und Deutschland, das ihn so geliebt hat 2014, am Ende nur noch gehasst hat. Und so weit hat es Toni Kroos nicht kommen lassen. Und er ist einer der wenigen, die es geschafft haben, am Höhepunkt zu gehen. Und er hat sich parallel aber schon seinen nächsten Step aufgebaut, sein eigenes Unternehmen. Er war der Erste bei Real Madrid, der neben Real Madrid einen eigenen Podcast gemacht hat. Weil er mir sagte, hey, wenn ich in den ganzen Reisen bin, wenn ich in Hotels bin, da ist so viel Wartezeit, dann mache ich in der Zeit einfach meinen eigenen Podcast. Hat sich dadurch eine Reichweite aufgebaut, die er bis heute nutzt und die ihm einfach auch eine Möglichkeit gibt, seine Themen einfach zu platzieren. Und er hat sich sein eigenes Business aufgebaut mit der Icon League, eine eigene Fußballliga, aber ganz anders als der klassische Fußball, den wir kennen, nämlich Fußball in der Halle mit kleineren Teams, mit Action, mit DJs, mit Spaß, alles mehr für Gen Z, schneller, lauter, mehr Fun, und hat sich sein eigenes Business aufgebaut. Und mittlerweile ist er beteiligt an Sports 360, der Managementagentur, die ihn vertreten hat. Und er ist da Partner und kümmert sich jetzt um Spielermanagement von anderen. Und das zeigt, rechtzeitig sich auch Gedanken darüber zu machen, wenn ich meine Karriere beende, was mache ich dann als nächstes? Wer das ja auch gut gemacht hat, ist Nico Rosberg.
Ja, absolut.
Der hat ja die Erwartungen noch viel mehr gebrochen. Ich meine, der war das erste Mal Formel 1 Weltmeister mit Mercedes, deutscher Fahrer, mit Mercedes Formel 1 Weltmeister. Er war gerade mal Anfang 30, hätte noch 10 Jahre Formel 1 fahren können und sagt nach der ersten Weltmeisterschaft, Leute, danke, das war's. ich möchte was anderes machen, ich möchte ins Finanzbusiness, ich möchte Investor werden. Und er hat ja mittlerweile seinen Nico Rosberg Fonds aufgelegt und verwaltet, glaube ich, 500 Millionen Dollar mittlerweile und ist super erfolgreich im Investment-Business, hat eigene Startups gegründet und ist mittlerweile Unternehmer und sagt, eine Weltmeisterschaft reicht mir. Und ich fahre nicht so lange, bis ich hinterherfahre, wie jetzt beispielsweise ein Hamilton, der 7-mal Weltmeister war und jetzt fährt er mit Ferrari nur noch traurig hinterher.
Es ist ja absolut Naturgesetz, dass dieser Erfolg irgendwann sein Ende finden wird. Das ist nun mal so. Ja, die Frage ist ja immer, wie gestalten wir schon diesen Ausstieg und wie lange wollen wir zuwarten? Wie unendlich schwer ist es dann auszusteigen, wenn eben alles noch am Brodeln, am Köcheln ist? In dem Moment, wo wir jetzt hier gerade sprechen, ist vor wenigen Stunden, so viel Transparenz sei gesagt, bekannt gegeben, wer den Kader stellen wird bei der WM. Und da haben wir ja auch eine Personalie dabei, wo man sagt, hoffentlich geht das mal gut. Ich sag mal nur, wer steht da im Tor? Ja, wo man auch sagt, ist das eine geschickte Entscheidung? Ist es für ihn geschickt? Wir werden sehen. Wir wünschen ihm alles Gute, aber
darf ich was dazu sagen?
Natürlich darfst du was dazu sagen. Dazu bist du hier.
Ja, also es gibt nur eine einzige Entscheidung, Manuel Neuer ins Tor zu stellen bei der deutschen Nationalmannschaft. Und ich sage auch, warum. Weil es nur einen Star-Torwart in Deutschland gibt, den die ganze Welt kennt. Da reden wir wieder über Marken. Da reden wir über Markenbekanntheit. Wenn du Menschen in Spanien, in Barcelona, in Madrid, in Man City fragst, wer ist Baumann, dann sagen die Wer ist das ja? Und bei Manuel Neuer ist das einfach so. Ob er auch irre ist, manchmal nur Fehler macht, aber er ist auch irre gut. Aber was definitiv feststeht, jeder Stürmer, der auf ihn zuläuft mit dem Ball, denkt sich, fuck, da steht Manuel Neuer und ich muss an dem vorbei. Und für diesen Moment ist er einfach der größte Star, den Deutschland hat. Und wir haben in Deutschland, wir haben außer ihm keinen Star-Torwart. Wir haben Torwarte, wir haben wirklich gute Torwarte. Manche sind auch richtig gut, aber wir haben außer ihm keinen Star-Torwart, den man außerhalb von Deutschland kennt. Und deshalb muss er mit.
Und deshalb muss er mit, aber deshalb wird es natürlich für die anderen auch noch ein bisschen schwerer werden, irgendwann auch mal Star zu werden. Also mal gucken. All pressure ist auf seinen Schultern. Und noch eine letzte Geschichte und dann machen wir auch so langsam hier den Sack mal zu. Natürlich Arnold Schwarzenegger. Er ist nicht nur eine Figur, eine Geschichte, ein Storygeber für dein Buch, sondern ihr habt ja eine ganz besondere Beziehung zueinander, oder? Kann man sagen.
Ja, wir kennen uns viele Jahre, wir sind befreundet und ich mache neben meinem Podcast mache ich ja die Agentur, die heißt Offscript, wir machen weltweit Brokerage für High-Profile Personalities und Love Brands, wir machen weltweite Vermarktung von Superstars und Superbrands und er ist unser Klient. Ja, was ihn einfach ausmacht, ist, er hat dieses sich neu erfinden, hat er perfektioniert.
Er hat es erfunden.
Als Bodybuilder, dann als Hollywood-Star, dann als Governor und jetzt als Climate Action Hero sich immer wieder neu zu erfinden. Und das zeigt einfach, dass du im Grunde genommen alle Möglichkeiten hast. Wichtig ist nur die Bereitschaft, Jule, die Bereitschaft, sich neu zu erfinden. Und daran scheitern die meisten Menschen. Sie sagen, ja, ich will mich ja verändern, aber, oh, ich will aber nicht weniger Geld haben. Ich will mich ja verändern, aber ich will jetzt nicht umziehen. Also jetzt nicht in eine andere Stadt oder ich nicht in ein anderes Land. Ich bin jetzt vielleicht erfolgreich. Arnold war erfolgreich als Bodybuilder. Er war der erfolgreichste Bodybuilder der Welt. Aber er war nobody als Schauspieler. Und als er Schauspieler werden wollte, haben die Leute gelacht. Wieso will der jetzt Schauspieler werden? Dann hat er mit Terminator den erfolgreichsten Film der damaligen Zeit gemacht. Der erste Movie, der 1 Milliarde eingespielt hat. Und dann ist er in die Politik gegangen. Leute haben gesagt, wieso will jetzt ein Schauspieler und Bodybuilder in die Politik? Und er ist Governor von Kalifornien geworden. Also dieser Punkt, sich zu verändern, zu sagen, hey, ich bin heute Verkäuferin, aber ich kann morgen meinen eigenen Matcha-Laden haben oder ich kann morgen mein eigenes Amazon bauen oder ich kann meine eigene whatever bauen. Diese Möglichkeit hast du einfach. Und nicht immer nur zu sagen, weil ich jetzt diesen Beruf habe, weil ich jetzt Bodybuilder bin, weil ich jetzt Schauspieler bin, kann ich nichts Eigenes machen. Und daran, Jule, scheitern die meisten, dass sie nicht sagen, hey, ich bin bereit, was Neues zu machen und dafür aber auch im Zweifel das Alte hinter mir zu lassen und in das Risiko zu gehen und zu sagen, ich mache das wirklich.
Ja, und zwei Sachen dazu, Tom, was mir da auffällt. Also erstmal braucht es ja diese Fähigkeit, ein Stück neben sich zu treten und nicht nur zu sagen, ich kann dieses konkrete Ding ganz gut, was ich gerade mache, sondern vielleicht welche etwas abstrakteren Fähigkeiten sind dann in mir angelegt, die noch irgendwo in einem ganz anderen Spielfeld zum Tragen kommen können. Das wäre ja die eine Frage. Und es sich das andere, was bei ihm wirklich ja sehr augenfällig ist, halt diese unfassbare Ambition. Also er setzt sich ja keine Ziele, die irgendwie übermorgen oder in einem Jahr absolut realistisch erreichbar sind, sondern er setzt sich ja Ziele, wo jeder sagt, du bist wirklich verrückt. Also ich meine, nichts von dem, was er sich vorgenommen hat, hätte man ihm von aus dem Stand zugesprochen. Und ich glaube, dafür steht er auch total, dass er sagt, nicht Mittelmaß, sondern wirklich sehr ambitioniert zu sein. Inwieweit ist es was, was du auch für dich ein Stück weit angenommen hast? Also bist du auch jemand, der sich erst, wenn du das Gefühl hast, es ist absolut unschaffbar, dass du sagst, scheint genau das richtige Level an Ambition zu sein. Oder
ja, er sagt ja immer, shoot for the stars.
For the stars,
shoot
genau.
Ziel nicht auf irgendwas Mittelmäßiges oder auf was Kleines, shoot for the stars. Und das war ja auch so, als ich die Idee hatte mit dem Podcast. Und er sagte, you have to have your own podcast show. Jeder macht in Amerika 100 Millionen damit. Jeder verdient damit in Amerika 100 Millionen. Da war für mich klar, okay,
und Tom Wiener sind wir dran. Komm, sag mal ehrlich, mach mal Philipp Westermeier Frage.
Da fehlt noch ein bisschen was. Aber das zeigt gleich, was du im Grunde genommen damit machen kannst. Warum kannst du nicht mit einem Podcast ein 100-Millionen-Geschäft machen? Joe Rogan verdient aktuell 400 Millionen. Mhm. Das ist ja der Punkt. Man kann das ja einfach machen. Und dieses Können, einfach Dinge groß zu denken, das schaffen viele auch nicht. Sich zu überlegen, was kann ich denn eigentlich machen? Ich gebe dir nochmal ein Beispiel, jetzt politisch völlig schwierig, aber Elon Musk ist einfach ein gutes Beispiel. Er hat angefangen, Autos zu bauen mit Tesla. Und dann hat er aber entschieden, ich will zum Mars fliegen. Ich will zum Mars fliegen. Und mittlerweile macht das SpaceX, schießt Satelliten ins All. Und dass wir jetzt hier podcasten können, geht nur, weil 95% aller Satelliten von ihm sind und er uns die Möglichkeit gibt, überhaupt ein WLAN hier aufzubauen. Währenddessen andere Autounternehmen, BMW, die bauen Autos. Die denken gar nicht an den Mars, die fliegen nicht ins Weltall, die wollen da auch gar nicht hin. Das zeigt immer, wie man groß denken kann. Und die Leute sagen heute immer, ja, der ist ja 200-facher Milliardär oder das ist Arnold Schwarzenegger. Aber auch ein Arnold Schwarzenegger kommt aus einfachsten Verhältnissen in Österreich, aus einfachsten Verhältnissen, schwieriges Elternhaus und hat sich ohne Geld hochgearbeitet und ist ohne Geld nach Amerika gegangen und hat damals übrigens auf dem Bau gearbeitet und hat Dächer gedeckt und hat sich damit das Geld verdient für das Gold Gym und um überhaupt ins Gold Gym zu gehen. Er ist nicht mit dem goldenen Löffel geboren, er ist nicht als Milliardär geboren, er hat sich dazu gemacht.
Ist es das, was dich an den Geschichten und vor allen Dingen an Figuren wie Arnold besonders anzieht? Dieses Überwinden einer vermeintlich unüberwindbaren Hürde, sondern dieses wirklich Commitment zu sagen, ich setze mir Riesenziele und ich will das unbedingt schaffen und ich will vielleicht auch den Beweis antreten, dass etwas Unmögliches wahr wird?
Ja, mich faszinieren einfach Chancendenker. Menschen, die nicht erklären, was nicht geht, sondern die versuchen, Lösungen zu finden. Wie könnte es denn gehen? Was könnte man denn machen? Wie kann man es denn machen? Wie kann man es groß machen? Das ist das, was mich interessiert. Und das ist natürlich, mit Arnold Schwarzenegger hat man da den absoluten Blueprint für.
Absolut. Ist für dich Macht und Erfolg das Gleiche?
Überhaupt nicht. Für mich hat wirklich Erfolg gar nichts mit Macht zu tun. Erfolg entscheidet jeder für sich. Wenn ich jetzt gleich laufen gehe nach dem Podcast, kein Handy dabei habe, nichts dabei habe, ich bin 2 Stunden mit mir allein, dann ist das für mich Erfolg. Das hat überhaupt nichts mit Macht zu tun. Und es ist nur, bitte, was willst du sagen?
Ich würde sagen, du hast dann schon Macht. Über was oder wen?
Über mich?
Ja.
Ich habe die Macht, ja, guter Punkt, guter Gedanke, den du mir mitgibst. Also Macht über mich selbst. Und Macht, wie wir sie so kennen, ist ja komplett relativ, weil sich die Welt eben so ändert und alles in Frage gestellt wird. Autokonzerne, die gestern noch mächtig waren, strugglen heute, weil es neue Player gibt. Medienhäuser, die gedacht haben, sie sind mächtig und sie bestimmen die News und sie sind die großen Chefredakteure, werden heute weggefegt von Podcastern, von Streamern, von Influencern, von Twitchern, was auch immer. Und jetzt morgen von irgendwo kommt ein neuer Channel her, kommt eine neue Technologie her, die uns einholt. Und wir wissen, in 5 Jahren wird wieder alles ganz anders sein. Alles wird neu aufgestellt. Und ich glaube, das ist es einfach, dieses neugierig bleiben auf das, was kommt. Mhm. Wissen, das, was wir jetzt haben, wird nicht bleiben. Es wird sich alles ändern. Und dann zu überlegen, für jeden Einzelnen, was ist meine Antwort darauf? Was kann ich daraus machen? Und was möchte ich auch daraus machen? Wie möchte ich auch in diesem Leben meine Rolle spielen? Welchen Footprint will ich vielleicht auch hinterlassen, dass ich am Ende sagen kann, wow, es gibt ja nun mal dieses eine Leben, was habe ich eigentlich daraus gemacht?
Es ist, braucht so ein bisschen Hunger, dieses, was wir auch am Anfang hatten, getrieben sein, um erfolgreich zu werden. In meiner persönlichen Interpretation, braucht es das oder kann es nicht auch manchmal wahnsinnig sexy sein zu sagen, das lasse ich mal vorbeiziehen, da bin ich total unabhängig, es lässt mich kalt. Weil das ist ja, du siehst ja diese, wo läuft da so diese Grenze zwischen needy auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite so dieses satte, saturierte, was ja auch uns nicht wirklich nach vorne bringt.
Auch da würde ich sagen, Jule, wenn du satt bist und wenn du es nicht machen möchtest, sei happy damit, dass du satt bist und das nicht machen möchtest. Wenn du hungrig bist, go for it. Ich bin hungrig. Ich bin gestern für den Podcast mit dem neuen CEO von Borussia Dortmund, bin ich um 4 Uhr aufgestanden und war um 2:30 zu Hause und war happy und habe gesagt, wow, das war ein tolles Gespräch. Das hat Spaß gemacht mit ihm. Da habe ich den Hunger. Aber jeder muss das für sich entscheiden. Man muss auch nicht um 4 Uhr aufstehen und auf die Autobahn springen und das machen. Man kann auch einfach sagen, ich mache keinen Podcast und dann muss ich mich aber auch nicht beschweren und sagen, ah, Jule hat so einen tollen Podcast, warum habe ich keinen Podcast? Nee, wenn du einen Podcast haben willst, mach einen Podcast. Und wenn du einen wöchentlichen Podcast machen willst, mach ihn einfach jede Woche. Und wenn du einen täglichen haben willst, musst du eben jeden Tag da sein. Das ist immer eine Entscheidung, die jeder für sich selbst trifft. Nur dieses immer jammern und sagen, das Bild nochmal von dir, ich sitze an der Bushaltestelle und werde nicht abgeholt. Nee, da kommt vielleicht auch kein Bus mehr.
Und vielleicht kam schon lange keiner mehr. Genau, kam schon lange. Genau. Womit kann man dich verführen? Also im Business-Sinne. Wo bist du verführbar?
Ich bin immer verführbar für neue Ideen, für Dinge, die es nicht gibt, für Dinge, die sich noch keiner getraut hat. Wirklich gerne für Dinge, die richtig, richtig groß sind. Was ich immer faszinierend finde, was zu machen, was vorher am besten noch keiner gemacht hat, was vorher noch keiner hingekriegt hat. Mich langweilt es eher, wenn ich sehe, ah, das gab's schon, das gibt's schon und warum the same? Warum bist du ängstlich? Warum bist du nicht mutig? Warum denkst du klein und nicht groß? Ich erlebe im Moment so viel Angst im deutschen Management, so viele Manager, die sich nicht trauen zu entscheiden, die sich nicht trauen zu committen, weil die Wirtschaft so ist, wie sie ist. Aber definitiv, wenn wir nicht mutig sind, wenn wir nichts ändern, wird sich nichts ändern.
Was ist das Wertvollste, was du geschaffen hast? Dein Wissen? Dein Netzwerk oder vielleicht sogar deine Persönlichkeit?
Also wenn ich jetzt nicht sage, meine Familie, meine Frau und meine Kinder. Meine Frau habe ich nicht geschafft, aber meine Kinder.
Ja, ich wollte gerade sagen, da würde ich vielleicht auch sagen, naja Papa, du hast ja was dazugegeben, aber geschaffen. Ja, bleiben wir mal bei dir, bei deinem persönlichen unmittelbaren Einfluss. Ist es eher dein Wissen, dein Netzwerk oder deine Persönlichkeit?
Also abgesehen jetzt nochmal Shoutout hier an meine Familie, meine Kinder.
Das wissen wir.
Und das Wichtigste. Das Wichtigste, was ich habe, ist.
Das Wertvollste, wirklich.
Ich würde ja, das Wertvollste, was ich habe, ist mein größtes Talent. Und mein größtes Talent ist, ich kann Feuer machen. Ich kann Feuer machen. Und das ist etwas, das ist so wertvoll. Das kann mir niemand nehmen. Das ist so tief in mir drin. Egal, was ich mache oder was ich verliere oder was man mir nimmt. Ich kann immer überall auf der Welt ein Feuer machen. Und das Feuer ist vielleicht am Anfang ganz klein und dann schaut vielleicht nur einer vorbei und sagt, oh, das ist ein Feuer. Und dann kommt vielleicht jemand anderes und sagt, ah, da ist ein Feuer und warum steht denn da jemand? Und dann unterhalten die sich und dann stelle ich die beiden vor und sage, hey, der ist zum Feuer gekommen, die ist zum Feuer gekommen, wollt ihr euch mal kennenlernen, ich vernetze euch. Irgendwann sind es vielleicht 100 Leute am Feuer oder 10.000. Aktuell bei meinem Podcast haben wir eine monatliche Reichweite von 25,1 Millionen. So viele Leute schauen jetzt gerade auf das Feuer. Ich weiß nicht, wie lange ich das Feuer noch mache. Vielleicht mache ich das Feuer aus und mache demnächst woanders ein neues Feuer an. Und das ist das Wertvollste, was ich habe, was ich gespürt habe, dass ich das in mir drin habe und was eine große Unabhängigkeit ist, weil ich weiß, auch wenn sich Technologie ändert, wenn sich Managements ändern, wenn ich mal einen Kontrakt verliere, ein Business verliere, es gibt eins, was immer bleibt. Das ist die Kunst, ein Feuer zu machen. Ein kleines Feuer, das dann vielleicht größer wird.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Am Anfang war das Feuer, so fangen die ganz großen Geschichten an. Und sie werden ein Stück weit auch davon bestimmen, wie lange sie gehen, wie lange das Feuer brennt. In deinem Fall hoffentlich ganz, ganz lange. Und ich freue mich, dass wir ein bisschen Licht, ein bisschen Feuer hier bei Good Work haben durften. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir, Jule. Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht.
Was ist mir in Erinnerung geblieben von diesem Gespräch? Naja, also wenn man mit Tom Junkersdorf im Austausch ist, dann ist ja eins mal ganz klar, man hat unmittelbare Berührung mit dem Thema Erfolg. Er ist ein sehr erfolgreicher Mensch und er ist mit vielen erfolgreichen Menschen umgeben. Und was bleibt da übrig unterm Strich? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie ein Erfolgscode, aber eins ist mal ganz gewiss. Seine Energie, die ist ungebrochen. Er lässt sich da nicht so leicht abwimmeln. Er lässt sich nicht aufhalten und er bleibt immer positiv gestimmt, auch wenn die Dinge vielleicht nicht immer genau in seinem Sinne gelaufen sind. Und er ist vor allen Dingen auch wahnsinnig humorvoll. Ich erinnere mich gerade daran, dass schon zwei Folgen von Baywatch Berlin, mein absoluter Favorite Podcast außer Apokalypse und Filterkaffee, er zweimal dort, sagen wir mal humorvoll, liebevoll ein bisschen durch den Kakao gezogen wurde. Und er hat das super sportlich genommen, sogar eher als Auszeichnung. Und das gefällt mir einfach total gut an ihm, dass er sagt, nein, ich gucke erstmal positiv auf die Dinge und chancenorientiert. Da ist er absolut konsequent und ich fand auch sehr, sehr wertschätzend im Gespräch. Also hochspannend, mit wem er schon im Austausch war. Also das Who is Who der Unterhaltungsbranche sowieso, aber auch der Businesswelt. Von daher schaut da gern mal rein. Ich packe natürlich alles in die Shownotes und da könnt ihr alles nachlesen. Ihr findet das ein oder andere. Ich mache ja immer relativ ausführliche Shownotes. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Da steht nochmal eine ganze Abstract zu der Folge. Und darin stehen auch sowas wie Werbelinks, also an der Stelle auch nochmal die herzliche Einladung zu überlegen, ob Good Work nicht eine Folge oder ein, sagen wir mal, ein Kontext sein könnte, wo genau für euer Unternehmen der richtige Platz wäre. Denn immer wieder kommen hier Unternehmen, die sagen, wir wollen Partner werden von Good Work und die genau auf diesem Weg auch wirklich sehr erfolgreich ihre Botschaften nach draußen senden. Also herzliche Einladung, da auch nochmal hinzuschauen. Ebenso natürlich, ihr wisst schon, ein paar Sternchen dazulassen und vor allen Dingen den Podcast zu abonnieren. Ihr könnt die Folgen immer mal wieder auch in Gänze anschauen, also nicht nur hören. Der eine, die andere von euch mag das vielleicht besonders gerne. Also diese Folge hier zum Beispiel ja auch, könnt ihr euch jetzt anschauen. Und wenn ihr euch wundert, du siehst ja jetzt ganz anders aus, Jule, als beim eigentlichen Gespräch, ja, das stimmt. Manchmal nehme ich die Outros ein bisschen verzögert auf, ganz einfach, weil ich auch nochmal drüber nachdenken muss. Wie sortiere ich das eine zum anderen? Also von daher, schaut gerne hin, hört gerne hin, abonniert den Podcast und spätestens nächste Woche schaltet wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.